Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Hannover 96 gewinnt, Werder Bremen, Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg spielen unentschieden. Und Hoffenheim hätte beinahe Borussia Dortmund geschlagen. Der Abstiegskampf ist an diesem 23. Spieltag auf jeden Fall ein Stück interessanter geworden. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 23. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Servus.
Grüß dich.
Was nimmst du vom Spieltag mit in die Woche, Christopher?
Dass der Abstiegskampf vielleicht doch noch nicht so entschieden ist, wie es vielleicht vor ein oder zwei Wochen den Anschein hatte.
Schön. Dann wäre das eigentlich fast schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Aber Konstantin, du kommst auch noch dran. Was nimmst du vom 23. Spieltag mit in die Woche?
Ganz im DFL-Sprech, das ist der beste Abstiegskampf der Welt.
Habt ihr das jetzt absichtlich gemacht, dass ihr da Richtung Abstiegskampf hin teast oder?
Gibt doch sonst nichts.
Ja. Gibt nur Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga.
Ja. Eben. Wir beginnen bei Wolfsburg.
Ja, aber das ist genau unser Thema heute, der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Und die erste Frage ist natürlich, Christopher, wo geht er denn los, dieser Abstiegskampf? Ab Tabellenplatz 13? 11? 10? Wer ist alles noch dabei?
Jetzt spielst du natürlich so heimlich auf unser Vorgespräch an, als ich gesagt habe, außer Bayern und Dortmund sind eigentlich noch alle im Abstiegskampf.
Nee, du hast eigentlich du hast gesagt, alles hinter Bayern.
Du hast alles hinter Bayern gesagt. Oh. Ja, rede ich noch aus. Ja.
Ich würde niemals so abfällig über Dortmund sprechen. Das wisst ihr ganz genau.
Also pass auf, wenn Werder Bremen alle restlichen 11 gewinnt, dann kommen sie auf 54 Punkte, so viel wie jetzt gerade Borussia Dortmund hat. Und ich glaube, den Rückstand, was die Tore anbelangt, holen sie nicht mehr auf. Also frühestens bei Hertha BSC geht der Abstiegskampf los und jetzt ernsthaft?
Nein, ernsthaft natürlich so irgendwo in der Region Hamburg, Stuttgart, vielleicht noch etwas dahinter, das wäre so Tabellenplatz 11, 12. Hamburg hat jetzt aktuell 28 Punkte, Stuttgart auch 28 und Augsburg 25 auf Platz 13. Das ist so die ganz harte Grenze. Es kann natürlich immer noch mal Verschiebung geben, gerade bei Hamburg, Stuttgart, wenn dann einzelne Leistungsträger ausfallen, beziehungsweise wenn der Restspielplan ein bisschen natürlich ihnen nicht wirklich in die Karten spielt, können die noch mit reinrutschen. Aber prinzipiell haben sie schon relativ viele Punkte auch mittlerweile angehamstert.
Konstantin, ich glaube, du hast letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, du würdest keinen abschreiben, aber bei Hannover 96 hast du arge Bedenken. Bleibst du dabei jetzt nach diesem Wochenende oder sagst du jetzt, es ist doch auch wieder alles möglich? Ich meine, es ist ja auch noch wirklich ein Drittel der Saison zu spielen.
Reinrechnen ist es möglich und Hannover zeigt natürlich jetzt unter Schaf offensiv zumindest ganz gute Ansätze, auch in diesem Spiel bei dem Sieg gegen Stuttgart auf alle Fälle. Gut eigentlich die Schwächen von Stuttgart ausgenutzt, trotzdem in der zweiten Halbzeit dann eben massig viele Chancen zugelassen und am Ende ist der VfB mehr an sich selbst bzw. an der Chancenverwertung gescheitert als an Hannovers Abwehr. Klar, man bringt da zwei Freistöße rein und Schulz verwandelt die dann, aber das war jetzt trotzdem nicht so überzeugend, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen begeisternd, dass Hannover im Gegensatz zu vielen vorherigen Mannschaften, die so tief hinten drin hingen, in anderen Saisons, in vorherigen, dass eben da doch dieses Offensivkredo etwas dominanter erscheint als eben dieses Kampfmantra, was ja oft gerade die Tabellenletzten dann ausrufen. Das imponiert, aber das reicht, also da bin ich wirklich skeptisch. Ich meine, das ist 5 Euro fürs Phrasenschwein, aber zwei Mannschaften müssen absteigen und da sehe ich einfach Hannover aktuell am meisten gefährdet und eigentlich auch schon. Ja, der Abstand ist nicht so groß. Das ist das Einzige, was sie am Moment rettet eigentlich. Dass auch Bremen jetzt wieder nicht gut punkten konnte. Vielleicht schafft man es noch, aber das wird eine ganz schöne Hängeaktion.
Gehen wir es nur durch von hinten nach vorne. Letzter Hannover 96, 17 Punkte. Jetzt dieser 2-2 Auswärtssieg gegen den VfB Stuttgart nach vorher 8 Niederlagen am Stück. 17. Hoffenheim, 18 Punkte, lange 1-0 gegen Dortmund geführt, am Ende 1-3. Erste Niederlage unter Julian Nagelsmann nach 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen. 16. Werder Bremen, 21 Punkte, 2-2 gegen Darmstadt 98, spät ausgeglichen. Seit 5 Bundesligaspielen ohne Sieg, genauso wie Eintracht Frankfurt auf Platz 15, 23 Punkte, 0-0 gegen Schalke jetzt am Wochenende. Und dann haben wir noch Darmstadt und Augsburg mit dabei. Darmstadt, wie schon angesprochen, 2-2 bei Werder Bremen. Abstand nach hinten gewahrt, aber halt auch nicht mehr. Kein Befreiungsschlag und dann noch der FC Augsburg, den ich noch damit dazu zählen würde, wenn wir uns die Punkte uns zumindest anschauen, machen wir vielleicht da dann einen Cut. 25 Punkte wie Darmstadt, 2-2 gegen Gladbach. Aber zum Beispiel auch vorher das direkte Duell gegen Hannover 96 gewonnen. Also direktes Duell vielleicht jetzt nicht gerade, aber gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Christopher, wenn wir uns diese 6 Mannschaften jetzt anschauen, haben wir vielleicht mit Hoffenheim so ein bisschen Ausreißer, was die Spielweise anbelangt, oder? Und auch ein bisschen eine andere Herangehensweise in diesen Abstiegskampf. Ich fand es ganz interessant, dass Julian Nagelsmann gesagt hat, wir brauchen Punkte, deswegen müssen wir offensiv spielen. Das ist eigentlich völlig logisch, aber ich hatte bis jetzt immer so den Eindruck, die Trainer geben da ja was anderes vor, wenn eine Mannschaft hinten drin steht. Erstmal vielleicht mal zu null, mal diesen einen Punkt mitnehmen und vielleicht fällt dann vorne noch ein Standard rein oder ein Konter. Also Hoffenheim da, was das Spielerische anbelangt, die Ausnahme, oder siehst du da noch eine andere Mannschaft, die da auf Augenhöhe mithalten kann?
Die Kaderqualität ist sicherlich von Hoffenheim nochmal ein Stück weit höher anzusiedeln als jetzt bei den anderen 6 Mannschaften, die wir uns jetzt hier rausgegriffen haben. Ist natürlich jetzt ganz witzig, dass du jetzt diesen Vergleich aufmachst, weil unter Stevens war ja gerade dieses Credo sehr hochgeschrieben. Also er hatte ja dann wieder angefangen, ich will nicht sagen für ihn typisch, was ja nicht ganz richtig ist, weil in Stuttgart hat er auch teilweise anders spielen lassen. Aber er hatte ja dann schon wieder sehr stark diesen Unentschieden, beziehungsweise hinten muss die Null stehen, Fokus drin gehabt. Und das hatte ja zumindest von ergebnistechnisch, ich will nicht sagen, funktioniert, aber sie haben halt Punkte gesammelt. Das Problem ist aktuell natürlich in dieser Liga, in der so viele Mannschaften sich untereinander gegenseitig schlagen können. Also im Prinzip ab Platz 3, 4 kann eigentlich jede Mannschaft jede andere besiegen. Das heißt halt im Umkehrschluss auch, dass halt ein Unentschieden bei vielen Spielen halt manchmal zu wenig ist, sondern dass es einfach eigentlich von Herangehensweise so sein müsste, dass eine Mannschaft auch Sieg spielen muss. Weil es, wenn man jetzt die Punkte so ein bisschen hochrechnet, wir sind jetzt ungefähr knapp bei, etwas mehr im hinteren Drittel, aber man kann sich schon mittlerweile vorstellen, dass 40 Punkte sind natürlich immer so diese Grenze, aber in den letzten Jahren ist sie sehr deutlich unterschritten worden, aber dieses Jahr kann man sich wieder vorstellen, dass es wieder 35, 36 Punkte sein müssen, um wirklich nicht sicher abzusteigen. Und die erreicht man natürlich als Mannschaft, die unten drin steht, mittlerweile nur noch durch Siege. Einfach auch, um die Drucksituation möglichst hoch zu halten, gerade in direkten Duellen, wie jetzt zum Beispiel bei Werder Bremen gegen Darmstadt. Hätte jetzt Darmstadt das Spiel gewonnen, dann hätten sie 27 Punkte. Wir würden jetzt hier sitzen und darüber diskutieren, ob Darmstadt nicht eigentlich schon so halbwegs gesichert ist. Von daher ist es natürlich ein sicheres, also glaube ich, ein ganz gutes Argument dafür, was eigentlich unterstreicht, dass Siege prinzipiell wichtig sind. Und Nagelsmann hat es, glaube ich, ganz gut erkannt. Der setzt auch nur auf eine progressive Taktik, hat jetzt gegen Dortmund phasenweise ziemlich gut funktioniert. Was hat ihn natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass Hummels nicht gespielt hat, dass Sokratis fehlt, dann Aufbau Bender, Subotic war jetzt nicht so ganz optimal, Gündogan als Verbindungsspieler hat auch gefehlt. Man hat schon gemerkt, dass da Dortmund schon sich phasenweise sehr, sehr schwer getan hat und hätte vielleicht Volland kurz nach dem 1-0 noch die Großchance zum 2-0 genutzt, dann wäre das Spiel dann vielleicht auch schon halbwegs gelaufen gewesen, aber so kam es dann eben, wie es kommen musste. Dortmund hat das Spiel noch gedreht und jetzt steht Hoffenheim zwar ohne Punkte da, aber ich glaube, mental ist es trotzdem ein relativ Erfolg auch für die Mannschaft, weil sie einfach zeigt, wir können mit der Mannschaft oder wir können auch mit den Besten der Liga mithalten und haben da zumindest dann auch gegen andere Mannschaften gute Chancen. Das zeigte ja auch die Partie gegen Mainz, die jetzt auch gerade einen relativ guten Lauf haben, die sie dann trotzdem noch gedreht haben. Von daher ist, glaube ich, die Herangehensweise insgesamt als richtig zu bewerten.
Konstantin, teilst du das Gefühl, dass da Hoffenheim wahrscheinlich noch am ehesten hinten rausmarschiert und vielleicht noch irgendjemand von vorne hinten reinrutscht? Also das ist zumindest jetzt momentan mein Gefühl. Ich mache mir momentan über Hoffenheim wenig Sorgen. Um Hoffenheim wenig Sorgen.
Ich teile eigentlich alles, was gerade gesagt wurde. Also Punkt 1 ist wirklich, dass manche Mannschaft oder einige Mannschaften in den letzten Jahren Abstiegskampf eben genau diesen Fehler gemacht haben. Es ist einfacher, 2 Siege einzufahren, als 6 Unentschieden zu erreichen. Ganz klar, auch natürlich anhand der Spiele, aber zweimal gut zu performen, ist einfach für eine Mannschaft, die in gewisser Weise irgendwelches Potenzial aufweist, immer noch leichter zu bewerkstelligen. Und zudem Hoffenheim, einerseits der Kader, andererseits der Trainer. Und das in Kombination müsste eigentlich dazu führen, dass die Mannschaft noch nach oben rutscht. Und andere Teams, die eben einerseits vielleicht nicht diese individuelle Klasse gerade im Angriff haben, die Hoffenheim hier mitbringt, auch mit vielen verschiedenen Spielertypen, die ihnen da weiterhelfen, auch im Mittelfeld. Es gibt eigentlich keine Position bei Hoffenheim, die jetzt irgendwie komplett schwach besetzt ist. Auf der Linksverteidigerposition wird ein bisschen experimentiert zum Teil mit Torjan, mit Ox zuletzt. Aber ansonsten gibt es wirklich, jede Position ist gut besetzt, breit besetzt. Man hat eine gewisse Kadertiefe einfach, die auch im Abstiegskampf nochmal wichtig sein kann, jetzt in den nächsten Wochen. Zudem eben ein Trainer, der einfach besser ist, sage ich jetzt mal ganz salopp, besser ist als einige andere Trainer, die unten drin hängen aktuell. Ich schätze Nagelsmann besser ein, so leid es mir tut, aber als zum Beispiel Viktor Skripnik. Und,
wenn wir da gleich mal den Vergleich vielleicht nehmen, Konstantin, was sagst du zu dieser Trainer-Rhetorik? Also Skripnik war jetzt auch sehr plakativ vor dem Wochenende. Also was ich da von ihm gelesen habe, hat er einfach gesagt, ja, wir müssen halt die weiten Bälle spielen und was weiß ich, die Dinger da hinten rausklopfen. Also die wollen ja gar nicht anders spielen. Darmstadt, da bei Schuster habe ich jetzt länger nicht mehr gehört oder gelesen, aber da ist es ja offensichtlich, dass sie so spielen. Der falsche Weg oder einfach realistisch gemerkt, das geht nicht anders?
Da muss man vielleicht 2-3 Dinge dazu sagen. Nur abschließend zu Hoffenheim, ich habe die jetzt nicht ohne Grund erst heute, also wir nehmen jetzt Montagabend auf, ich habe die nicht heute in der Analyse bei uns bei FIFA-Lage immer als besten zweitletzten aller Zeiten bezeichnet, weil das in meinen Augen so mehr oder weniger zutrifft auf die Spielweise dieser Mannschaft und das Potenzial, was noch dahinter steckt. Zu Bremen oder zu dieser Aussage von Skripnik muss man sagen, die habe ich mich auch letzte Woche aufgegriffen. Das hat einfach nicht so gestimmt. Also das war ganz witzig eigentlich, weil in dem Spiel vorher, also vor dem Darmstadt-Spiel, in dem Spiel gegen Ingolstadt, da hat man wirklich auf diese langen Bälle immer wieder zurückgegriffen, immer wieder hinausgespielt, Pizarro überspielt, der eigentlich der wichtigste Verbindungsspieler ist bei Werder und eben sich wirklich komplett auf dieses physische Duell mit Ingolstadt eingelassen, was komplett fehl am Platz war, ohne es überhaupt mal zu versuchen, den Aufbau flach herauszubringen. Eben. Aber gegen Darmstadt war es dann ja weniger der Fall. Da gab es wieder die Mittelfeldraute, da gab es bessere Verbindungen. Grilic auf der Sechserposition, technisch versierter Spieler, sicherlich nicht so gut geeignet für die Sechserposition. Trotzdem, da Darmstadt besser bespielt, gerade in der ersten Viertelstunde, dann hat Darmstadt es geschafft, ein physisches Duell draus zu machen, mehr Mittelfeld-Zweikämpfe zu forcieren, was natürlich ihnen in die Karten spielt, weil Darmstadt kann fast so gut wie keine andere Bundesliga-Mannschaft eben diese physischen Duelle auch notfalls gewinnen und das Spiel so ein bisschen dreckig machen einfach. Aber Bremen hat es dann auch in der zweiten Halbzeit wieder geschafft, über eben Ballzirkulation diese Partie gegen Darmstadt zu dominieren. Und deshalb weiß ich nicht, was hinter der Aussage von Skripnik am Ende stand, ob er da einfach nur die Medien und alle trollen wollte. Vielleicht. Vielleicht hat er sich auch einfach irgendwie während der Woche nochmal anders überlegt. Er hat gesagt, gegen Darmstadt sollten wir etwas anderes spielen, weil gerade eben das wäre fatal gewesen für Bremen, nur lange Bälle zu bolzen gegen Darmstadt, die dann postwendend zurückkommen oder eben in massig viele Kopfballduelle münden, die Darmstadt eben eher gewinnen wird aufgrund ihrer Physis. Deshalb würde ich da jetzt Skripnik nicht ganz so kritisieren dafür. Trotzdem eben auch da, man konnte die Dominanz nicht so perfekt ummünzen in Tore und das hat ihnen dann ja auch ein bisschen das Genick gebrochen gegen Darmstadt, weil in 2-2 und Darmstadt hat es 2-1 relativ spät erzielt. Der Ausgleich kam dann noch von Bremen, aber das Spiel, also gerade bei einem 2-1 für Darmstadt in Bremen, das hätte ihnen natürlich fast das Genick gebrochen dann und deshalb auch da eigentlich 3 Punkte wichtig gewesen. Das Problem ist ganz einfach, Skripnik ist einerseits mit der These oder mit der Vorgabe gestartet, dass er eben wirklich offensiven, proaktiven Fußball spielen lassen möchte. Und das hat man anfangs auch gesehen. Nur irgendwo auf dem Weg bis jetzt ist es mehr oder weniger verloren gegangen und dann ist man so in diesen passiven, sehr konterfokussierten Fußball abgedriftet und das passt nicht zur Mannschaft, die eben nicht so stabil tief stehen kann, sondern da mehr proaktiv handeln muss. Und jetzt nochmal das Ruder komplett rumzureißen, sodass man stabil gute Offensivleistungen bringt und defensiv nicht unbedingt komplett überrollt wird, schwer, gerade jetzt im letzten Drittel der Saison.
Das mit dem besten Vorletzten aller Zeiten hast du, glaube ich, von mir geklaut. Das habe ich gestern schon getwittert.
Das habe ich nicht gelesen. Tut mir leid.
Voraussetzung eigentlich zur Teilnahme, meine Tweets zu lesen.
Okay, ich bin raus. Alles klar. Ich habe mich doch gemutet, ich weiß doch.
Christopher, was machen wir mit Eintracht Frankfurt? Die sind für mich extrem schwer greifbar momentan. Eigentlich bekannt als Harakiri-Offensivmannschaft, zumindest aus der Vorsaison. Jetzt haben sie in dieser Saison 6-0 gespielt mit diesem Unentschieden gegen Schalke am Wochenende. Das ist neuer Vereinsrekord. 3 Punkte in den letzten 5 Spielen, 3-0. Was ist da im Laufe der Saison passiert und findest du es gut, dass es passiert ist oder nicht?
Ja, Armin Fee hatte, glaube ich, dann, ich glaube, das Bayern-Spiel war ja fast der Umbruch, weil Frankfurt dann zum ersten Mal auch, oder Armin Fee auch gemerkt hat, dass man vielleicht mit Defensive dann auch nochmal was holen kann. Hat er da damals auf so eine 5er-6er-Kette umgestellt, sehr eng, und Bayern konnte sich dann nicht wirklich durchkombinieren. Und seitdem sieht man diese ganzen oder die relativ destruktive Herangehensweise immer öfter gegen Hamburg und Schalke. Habe ich jetzt beide Spiele auch komplett gesehen. Das war natürlich in gewisser Weise schon alles sehr, sehr zäh. Und wenn es Offensivaktionen gab, dann war es größtenteils Stückwerk, die einfach so aus Einzelleistungen heraus resultierten. Also gegen HSV war es dann vor allem Seferovic, gut, gegen Schalke, na, war halt auch ein Fußballspiel. Da ist jetzt echt schwer noch was hängen geblieben und gab ja auch relativ wenig, bis eigentlich keine größeren Torchancen. Ist natürlich vom reinen Ergebnis her betrachtet sicherlich okay. 2 Punkte sind zumindest besser als 0, allerdings waren es halt 2 Heimspiele. Das, was wir vorhin angesprochen haben, trifft halt im Prinzip hier ein bisschen auch Frankfurt zu. Es wird natürlich ab einem gewissen Punkt dann sehr, sehr gefährlich, wenn einfach zu oft einfach nur unentschieden gespielt wird, wenn Hoffenheim, die jetzt aktuell noch zwar 5 Punkte hinter Frankfurt sind, aber das sind dann 2 Siege und vielleicht punktet Frankfurt eben nur einmal, dann hängt Frankfurt auf einmal oder wird Frankfurt einfach überholt, weil sie es einfach aktuell nicht schaffen, auch ja, so gut nach vorne zu spielen und zu kombinieren, dass sie zum Beispiel auch Alex Meyer besser einsetzen. Das klappt halt irgendwie vom ganzen Aufbau und von der ganzen Konstruktions- und Herangehensweise nicht so hundertprozentig. Dann interne Querelen, die kamen sicherlich auch noch vor dem Spiel oder nach dem Spiel gegen Hamburg hinzu, beziehungsweise jetzt vor dem Schalke-Spiel. Dann, ja, diese permanenten Wechsel, Seferovic mal auf die Tribüne, dann doch wieder von Anfang an, dann kann er aber selbst dann nicht so hundertprozentig überzeugen. Jetzt gegen Frankfurt, ja, Meier dann ein bisschen zurückgezogen, so auf der Zehnerposition, das hatte halbwegs funktioniert, war aber jetzt auch nicht so hundertprozentig. Ja, da kommen halt viele Sachen natürlich zusammen und Frankfurt muss natürlich dann in gewisser Weise aufpassen, dass sie halt von hinten nicht überholt werden. Aktuell fahren sie halt mit dieser Taktik des minimalen Punktesammels noch nicht schlecht, aber wie wir es gesagt haben, das Blatt kann sich halt dann doch relativ schnell wenden.
Konstantin, über Augsburg haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Liegt das daran, dass die das schon irgendwie regeln werden, jetzt nachdem sie aus der Europa League auch ausgeschieden sind? Oder sind die immer noch Abstiegskandidat? Was ist zum Beispiel mit Köln, die jetzt in der Rückrunde wirklich nicht gut drauf sind? Rutschen die noch rein? Hat sich der VfB Stuttgart mittlerweile schon wirklich endgültig rausgearbeitet? Was ist mit den anderen Teams, die da noch dranhängen? Ich meine, Augsburg hat ja genauso viele Punkte wie Darmstadt.
Fragen über Fragen. Das waren jetzt ungefähr alle Teams, die noch ungefähr darüber stehen. Vielleicht bei Augsburg angefangen. Der FCA hat etwas underperformed, wie man so gerne formuliert, in den letzten Wochen eigentlich. Rufen nicht ganz ihr Potenzial ab, sind aber eigentlich rein vom Potenzial her gesehen eine Mannschaft, die ins Mittelfeld gehört, weil Ballbesitzspiel relativ gut ausgearbeitet, Pressing funktioniert eigentlich auch, gutes Spielermaterial, interessante Spielertypen, natürlich Ausfall von Daniel Meyer ist also, ja, wie ein doppelter Schien- und Wadenbeinbruch wahrscheinlich für Augsburg gewesen. Trotzdem, das wird man hoffentlich irgendwie kompensieren können, aber eigentlich der FCA in Gänze zu stabil, um eben da jetzt wirklich in die Abstiegszone zu rutschen. Also es gibt einfach ein paar Mannschaften, die schlechter sind als der FCA. Natürlich, man darf jetzt nicht bis zum 34. Spieltag andere performen, dann wird es nochmal knapp. Deshalb bin ich mir da bei denen nicht hundertprozentig sicher. Du hast es angesprochen, Köln zum Beispiel, die sicherlich nicht die Ergebnisse jetzt in der Rückrunde geliefert haben, aber eigentlich rein mit Stöger auch, der immer wieder gute Antworten findet auf Mannschaften, gerade namentlich jetzt zum Beispiel in dem Frankfurt-Spiel, das wieder sehr gut gemacht hat, mit Ansage eigentlich auch im Hamburg-Spiel, gute Antworten auf den Gegner gefunden hat. Das heißt, also da ist auch irgendwo die Voraussetzung gegeben, dass man eben nicht hin reinrutscht. Sicherlich darf man jetzt auch nicht anfangen, nur noch zu verlieren, aber ich glaube, gegen schwächere Mannschaften, die also unter Köln stehen, sollten sie eigentlich genügend Punkte holen, um sich diese Mannschaften vom Leib zu halten. Weiß ich. Wir hatten jetzt über Stuttgart noch nicht, über Hamburg noch nicht gesprochen, die da auch drinnen stehen. Weiß ich, Christopher, was meinst du? Hamburg, die rutschen rein, ne?
Es würde so zu Hamburg passen.
Ja. Und dann Relegation gegen St. Pauli. Wir wollen das endlich sehen.
3 Jahre darauf gewartet.
Wir haben den Titel zu verteidigen, ja. Also ich meine, 7 Punkte sind es auf dem Relegationsplatz. Es geht noch.
Andererseits ist es bei Hamburg natürlich auch so, dass sie haben sich, also in der Phase, wo ich jetzt sagte, sie rutschen unten rein, dann haben sie jetzt ja in den letzten 4 Spielen ja doch wieder den Turnaround geschafft. Ich meine, 3 Unentschieden, 1 Sieg. Das ist so ähnlich wie bei Augsburg, die, wo du zwar gesagt hast, sie performen etwas schlecht, aber im Endeffekt lief es von den Ergebnissen her jetzt auch nicht so hundsmiserabel. Unentschieden gegen Hertha, das Unentschieden gegen Frankfurt war sicherlich, tat ein bisschen weh bei dem Heimspiel. Weil es so ein Spiel ist, was eigentlich ja so die Kategorie 6-Punkte-Spiel fällt, um den Begriff endlich auch nochmal zu bringen. Der einzige wirkliche Schwachpunkt war, dass das Spiel gegen Ingolstadt, was sie dann noch aus der Hand gegeben haben, gegen Bayern verlieren, ist, glaube ich, im Rahmen des Erwartbaren. Dann Konkurrenten Hannover geschlagen und jetzt gegen Gladbach auch nicht so schlecht ausgesehen. Dazwischen noch Europa League gespielt. Also von daher sind die, glaube ich, noch die Mannschaften, wo, also mit vielleicht Hoffenheim, wo ich jetzt von der reinen Form der letzten 3-4 Spiele mit ausgehen würde, sie werden es auf jeden Fall schaffen. Und ab dann wird es halt einfach so unglaublich schwierig, weil man einfach immer, wenn man sich, wie ich eingangs auch gesagt habe, wenn man sich so auf ein Gefühl festlegt, wie zum Beispiel Hannover, die werden es nicht schaffen, dann kommen wieder, warten dann doch wieder Sieger und man kriegt natürlich immer das Gefühl, oh Gott, jetzt kriegen die vielleicht sogar noch ein Momentum und können vielleicht mal in den nächsten 4 Spielen vielleicht auch mal 9 oder 10 Punkte holen.
Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, dann finde ich eben, dass quasi natürlich alle Mannschaften, die wir jetzt so andiskutiert haben, da ist, es ist theoretisch möglich, dass die reinrutschen. Nicht nur theoretisch, natürlich mathematisch sowieso, aber man könnte sich es zumindest vorstellen. Am schwersten tue ich mich wahrscheinlich sogar beim VfB Stuttgart, die jetzt nicht ihre Serie bis zum Ende der Saison halten konnten. Das habe ich auch teilweise schon gehört nach dieser Siegesserie. Die werden noch bis auf Platz 4 vorrutschen. Nein, auf keinen Fall. Und Kramny ist auch nicht dieser Messias, wo jetzt manche glauben, er wäre es. Also ich glaube, Ingolstadt ist viel zu stabil, viel zu unangenehm zu spielen. Vielleicht die beste Pressing-Mannschaft der Bundesliga. Also die rutscht auf alle Fälle nicht mehr rein. Das sind Wolfsburg, von was ich erwähnt hatte. Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber also das ist eigentlich, ab Platz 10 sind zumindest Mannschaften dabei, wo man sich es vorstellen könnte. Mit viel Fantasie eben bei Köln gerade. Und ich gebe auch bei Hamburg recht, die sind so mehr oder weniger so ein bisschen im Mittelmaß untergetaucht mittlerweile. Also man hört weniger aus Hamburg, es gibt keine großen Skandale, Labbadia steht nicht zur Disposition, es gibt keine Spielersuspendierungen meines Erachtens. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Selbst Wahrheit ist nicht suspendiert. Also ist jedenfalls schon so.
Iličević ist noch nicht wieder, so lange her, oder?
Ich wollte gerade sagen, Iličević ist auch wieder dabei. Das ist ja, ich habe ja vorher mal gesagt, der war schon 7-mal suspendiert. Das war jetzt das 8. Mal bestimmt. Jetzt mal geschätzt so. Das passt auch wie die Faust aufs Auge bei ihm einfach. Aber das ist jetzt nicht so, dass Hamburg jetzt in diesen Chaos da abdriftet, was ja in den letzten Jahren der Fall war, wo sie ja so ein bisschen zum Witz der Liga wurden, was sicherlich mich, also mir zumindest für die Fans so ein bisschen leid getan hat, aber auch wir haben ja gerne über Hamburg gespaßt, weil es einfach sich so angeboten hat. Also auch bei denen schwer vorstellbar, deshalb mit dem, was wir vorher gesagt hatten, also ab Platz 13, wenn man eben über Köln, Hamburg und Stuttgart nachdenkt, dann wirklich ab Platz 13 wird es dann doch sehr realistisch, dass Mannschaften absteigen könnten. Und nur, um das ganz kurz abzuschließen, interessant ist ja auch, dass eigentlich in den letzten Jahren der Relegationsplatz in der Bundesliga dazu geführt hat, dass man in der Liga blieb. Sicherlich Hamburg letztes Jahr mit diesem Spiel gegen Karlsruhe, da war Karlsruhe wirklich sehr nah dran aufzusteigen und den Bundesligisten nach unten zu ziehen. Aber in manchen Duellen hat man dann schon nochmal einen Klassenunterschied gesehen, der dann einfach nicht wettzumachen war. Ich erinnere mich zum Beispiel an Hoffenheim gegen Kaiserslautern vor wenigen Jahren, als Hoffenheim sich damals gerettet hat, im letzten Spiel gegen Dortmund, Düsseldorf abgestiegen ist und man ist das gegen Kaiserslautern angetreten und hat da eigentlich die Klasse eines Bundesligisten gezeigt mit Gisdol. In dieser Saison ist es so, wenn man auf die zweite Liga schaut, RB Leipzig steht auf, Freiburg wahrscheinlich auch, dann gibt es Mannschaften, also wenn man auf Bochum trifft, wenn Bochum Dritter wird in der zweiten Liga, dann herzlichen Glückwunsch an den Bundesligisten, der dann auf dem Relegationsplatz steht, weil die muss man erstmal schlagen.
Das gilt aber wahrscheinlich dann auch für Nürnberg ähnlich.
Nein, nein. Bochum ist die unangenehmst zu spielende Mannschaft für einen Bundesligisten. Die unangenehmst zu spielende Mannschaft. Das ist eine sehr starke Pressingmannschaft, kann sehr, sehr stark kontern, viel besser als andere Mannschaften der zweiten Liga. Sicherlich RB Leipzig ausgeklammert, aber die steigen ja hundertprozentig auf. Da machen wir uns nichts vor, die werden Erster. Bochum, ekelhaft zu spielen für jeden Bundesligisten. Das ist eine ganz, 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 ganz böse Aufgabe.
Ich glaube, viele haben ja auch das Pokalspiel gegen Bayern sicherlich noch vor Augen.
Und die Tests, Dortmund, Hertha, Gladbach, Kusen, die wurden von Bochum alle geschlagen in Testspielen und die wurden da teilweise am eigenen Strafraum so lange gepresst, bis sie den Ball verloren haben. Also wer gegen Verbeek Bochum antritt, der muss sich warm anziehen. Wenn Bochum Dritter wird, ich weiß nicht. Bochum, andererseits, wenn sie das Spiel machen müssen, in einigen Partien der zweiten Liga sehen sie dann eben nicht so gut aus, aber gegen Bundesligisten sind sie ja eher in dieser Rolle der Kontermannschaft, der Pressingmannschaft.
Christopher, nochmal kurz zurück in die erste Liga. Kann man irgendwie festlegen, was den Unterschied ausmachen wird am Ende? Ist es die Kaderbreite? Ist es die Spielanlage? Über die Torhüter haben wir vor kurzem mal diskutiert, dass da eigentlich keiner dabei ist bei den abstiegsgefährdeten Mannschaften, der voll abfällt. Also wenn man jetzt anschaut, Zieler, der wieder stark gehalten hat am Wochenende, Baumann bei Hoffenheim, okay, Wiedwald mit Abstrichen, Radetzky dann bei Frankfurt, Hitz natürlich bei Augsburg, Matenia, okay, auch vielleicht mit Abstrichen. Sind es die Stürmer? Ist es gut, gefährliche Stürmer zu haben oder ist es vielleicht schlecht, so jemanden zu haben wie Ucha und Pizarro, wenn man abhängig von denen ist? Also Ucha 9 Tore, Pizarro 7 Tore, bei Darmstadt jetzt Wagner mit 9 Toren, bei Frankfurt Meier, der knapp 50% der Tore geschossen hat. Was wird den Unterschied ausmachen im Abstiegskampf?
Das sind, glaube ich, relativ viele Kleinigkeiten, die danach zusammenkommen werden. Das ist ja auch, wenn du dir jetzt auch jede Mannschaft anguckst, du kannst bei fast jeder noch irgendwie eine Stärke herauskitzeln. Jetzt über Darmstadt haben wir zum Beispiel relativ wenig gesprochen. Ich glaube, niemand hätte so wirklich richtig auf den Schirm, dass die in der Auswärtstabelle nach Bayern und Dortmund die drittstärkste Mannschaft sind auswärts. Mhm. Von den Punkten, die sie holen. Deren Problem ist wieder das Spiel zu Hause, was man sich jetzt, wenn man so die Partien so Revue passieren lässt, sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann, weil sie doch irgendwie ein relativ unangenehmer Gegner sind, aber es da irgendwie in der heimischen Arena nicht so hundertprozentig auf den Rasen bringen, wie sie es halt auswärts schaffen. Dann wird sicherlich dann ja so ein bisschen die Gemengelage zusammenkommen, vielleicht entscheidend auch an den letzten Spieltagen. Dann wird zum Beispiel das Glück hat, relativ spät auf Bayern und Dortmund zu treffen, wie es ja beinahe auch letztes Jahr eingetreten ist, als dann Bayern dann in einer gewissen Phase dann einfach abgeschenkt hat. Genauso gut könnte man sich das dann auch bei Dortmund noch mit vorstellen. Insbesondere dann, wenn beide Mannschaften relativ weit in der Europa League kommen. Dann hätte natürlich Hannover wiederum den Vorteil, die zum Beispiel am letzten Spieltag gegen Bayern noch spielen. Auf der anderen Seite hat Hoffenheim jetzt Bayern und Dortmund schon bespielt, treffen jetzt noch auf andere Gegner, Werder Bremen und Frankfurt, wenn ich es richtig im Kopf habe, die müssen zum Beispiel noch gegen beide ran. Von daher, es ist, glaube ich, eine wirkliche Gemengelage. Ich meine, prinzipiell, weil du jetzt auch die Stürmer angesprochen hast, ist es, glaube ich, eher gut, einen Stürmer zu haben, der trifft, als wenn es dir passiert wie Paderborn oder vielleicht auch Düsseldorf vor 2 Jahren, dass als Aufsteiger relativ gut mitspielst, aber schlussendlich nicht die nötige Qualität auf den Rasen bringst, um die Spiele dann auch zu entscheiden. Ich denke, da ist es sicherlich hilfreich, so jemanden zu haben wie Meier, wie Ucha oder Wagner, die zumindest partiell in einzelnen Spielen die Leistung abrufen können und auch vor allem Tore erzielen. Weil ohne Tore wird es schwer, Spiele zu gewinnen, ohne gewonnene Spiele keine Punkte. Von daher ist es, glaube ich, eine Summe, die dann zusammenkommt. Und ja, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich tue mich halt aktuell wirklich sehr, sehr schwer, so diese ganzen Clubs, die unten drin stehen, so wirklich so auseinanderzuhalten bzw. zu bewerten, weil es wirklich unglaublich schwierig ist, weil die viele Mannschaften sich auf einem relativ ähnlichen Niveau bewegen. vor allem, wenn du jetzt nicht nur auf die letzten ein, zwei Spiele schaust, sondern im gesamten Saisonschnitt. Natürlich gibt es dann gewisse Formphasen, auch Phasen, wo es besser läuft, wie jetzt zum Beispiel bei Hoffenheim durch den Trainerwechsel etc. pp. Aber wenn du jetzt das Ganze ausblenden und mal die gesamte Saison Revue passieren lassen, dann wird es einfach unglaublich schwierig, eine gewisse Reihenfolge aufzustellen, sodass man sagen könnte, die Mannschaft, die auf 17, 18 steht, die waren wirklich über die Saison gesehen auch wirklich am schlechtesten.
Vielleicht zum Abschluss noch euer Gefühl. Ich weiß, es ist noch lang, es sind noch 11 Spieltage, aber trotzdem, Konstantin, wenn du von denen 6 einen nennen müsstest, der wirklich absteigt und einen, der sicher drin bleibt, welche 2 Mannschaften wären das?
Hannover steigt ab und Hoffenheim bleibt auf alle Fälle drin.
Christopher?
Ich würde mal sagen, Hannover steigt wirklich auch sicher ab und ich gehe nochmal mit und sage, Werder Bremen ist auch akut gefährdet. Schließt dann dementsprechend daraus, dass Hoffenheim drin bleiben wird.
Denkst du nicht, dass Darmstadt eher gefährdet ist als Bremen?
Hat den Vorteil, 4 Punkte mehr zu haben. Und
ja, aber weil ja. Wir hatten das gerade so ein bisschen, du hattest die angesprochen mit den Stürmern. Ich möchte es nicht noch in die Länge ziehen, weil wir es eigentlich so ein bisschen abschließen wollten, aber das ist gerade mit den Stürmern angesprochen. Sicherlich, man hat auch Heller als Flügelstürmer und Wagner. Aber natürlich fehlt so ein wenig diese individuelle Qualitäten. Ich kann mir immer vorstellen, oder es war auch in vielen Jahren, wo man den Abstiegskampf in den letzten 2 Spieltagen zum Beispiel verfolgt hat, dass dann einiges über Bord geworfen wurde, was vielleicht innerhalb der Saison geklappt hat, was sich da an einem 20. Spieltag auswärts bei Verein X und Y klappt das eher, was man sich da vielleicht so ausgedacht hat, als am 34. Spieltag zum Beispiel, wo dann alles so ein leichtes Chaos abdriftet und wo dann wirklich so diese herausragenden Individualisten noch mehr zum Vorschein kommen. Deshalb bin ich mir bei Darmstadt eben nicht so sicher, wenn sie wirklich am 33., 34. Spieltag noch hinten drin hängen, dann könnte es für sie sehr knapp werden, auch wenn ich jetzt den Spielplan nicht im Kopf habe und ich weiß, gegen wen sie dann am Ende antreten an den Tagen. Aber das macht mir noch ein bisschen Sorgen bei Darmstadt. Also wenn man dann noch greifbar ist für die anderen Mannschaften, dass man dann vielleicht nach unten abrutscht. Weil Pizarro und Junuzovic bei Bremen, die entscheiden für mich eher mal noch ein Spiel am 34. Spieltag.
Als Rausch und Wagner oder Rausch und Sulu.
Ja, weil die schaffen es eher am 20. Spieltag irgendwo auswärts was zu reißen gegen eine Mannschaft, die vielleicht Darmstadt nicht ganz ernst nimmt oder sich nicht perfekt darauf eingestellt hat. Nur diese letzten 2 Wochen, erstens, weil da alles ein bisschen chaotischer wird zum Teil und zweitens, weil auch die Mannschaft nochmal also alles versuchen, alles penibel durchplanen und nicht vielleicht in diesem Flow der englischen Wochen manchmal 1-2 Sachen auch übersehen. Das muss man ja auch mal konstatieren, beziehungsweise wenn man vielleicht noch DFB-Pokal vor Augen hat oder so, so vielleicht dann mal so ein Spiel gegen Darmstadt eben nicht ganz so perfekt bestreitet und an den letzten Spieltagen dann, wenn es dann auch nichts mehr gibt eigentlich, außer eben die Bundesliga, da ja, sind manche Mannschaften, die holen dann nochmal was raus.
Na, ich könnte mir ehrlich gesagt, also das ist alles nur Spekulation, aber gerade so die letzten Spieltage, irgendwie Heimspiel von Darmstadt oder Werder, da kann ich mir eigentlich bei beiden ganz gut vorstellen, dass sie das irgendwie halt mit Publikum und irgendwie einen reingewirkten oder so noch drehen. Und ich muss halt ehrlich gesagt sagen, ich mache mir momentan eher Sorgen um Eintracht Frankfurt, weil das alles so, das ist so unkonkret, finde ich, bei Frankfurt. Also natürlich haben die Qualität im Kader und ich habe mir auch gedacht, dass sie dann den Fabian haben spielen lassen, zusammen mit Stendera da im Mittelfeld, das hat dann auch ganz gut ausgesehen, aber es kommt halt momentan nichts raus. Und bei Werder und Darmstadt hast du vielleicht dann nochmal diesen X-Faktor, weiß ich nicht, Heimspiel, dreckiges 1-0 kurz vor Schluss.
Spieler gegen Gladbach zu Hause.
Ja.
Bei Darmstadt darf man, glaube ich, aber jetzt auch nicht so ganz außer Acht lassen, dass sie haben jetzt nicht so gut gespielt in den letzten Wochen, aber sie haben halt auch verloren gegen Schalke, Leverkusen und Bayern. Das sind auch Spiele, die verlierst du dann vielleicht auch einfach mal. Aber sie haben die direkten Konkurrenten mit Hannover, Hoffenheim geschlagen und jetzt bei Werder Bremen zumindest das Minimumergebnis rausgeholt und unentschieden. Und wenn es ein bisschen besser noch läuft, dann gewinnen sie sogar das Spiel noch. Also von daher, es ist auch unglaublich schwer, jetzt Darmstadt jetzt auch schon so komplett abzuschreiben. Ich glaube,
Nein, abschreiben tun wir sie auch, glaube ich, nicht, oder? Was auch so ein bisschen blöd bei Darmstadt, glaube ich, war, in den letzten Wochen auch schon zum Ende der Hinrunde, zum Beispiel bei dieser Niederlage in Gladbach, das waren teilweise die besten Spiele von Darmstadt, also die sie gemacht haben, die haben sie am Ende verloren. Was so sie in einen merkwürdigen so Zustand zwischen den Stühlen gelassen hat. Also wenn man sehr gut mitspielen konnte oder versucht hat, gut mitzuspielen, auch im Ballbesitz mehr gezeigt hat, hat man häufiger eher schlecht ausgesehen am Ende, was das Resultat betraf. Und wenn man eben mehr so eklige Vorstellungen hatte, dann hat man es geschafft, Siege oder Unentschieden rauszupressen. Was jetzt natürlich für so eine Mannschaft so rein von der Orientierung her ein bisschen doof ist, weil die wissen jetzt nicht so richtig, was sie eigentlich, oder ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist für Schuster jetzt zu entscheiden, was machen wir jetzt eigentlich. Wenn wir ansehnlich mitspielen, kriegen wir eben keine Punkte, aber wie soll ich das eigentlich jedem verklickern dann am Ende?
Werder spielt die letzten vier Spiele in Hamburg, zu Hause gegen Stuttgart, in Köln und zu Hause gegen Frankfurt. Also das sind dann nochmal ein paar direkte Duelle. Und du hast recht, Konstantin, Darmstadt dann auch nochmal gegen Köln, Frankfurt, 31. und 32. in Köln, zu Hause gegen Frankfurt und dann hinten raus gegen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Und da kann es für Hertha BSC und Gladbach nur um richtig viel gehen. Nicht unbedingt dankbar, das stimmt schon. Also wir können es noch ein bisschen länger drehen und wenden, wenn wir wollen. Aber wir wollen nicht mehr.
Ja, nein, ich wollte eigentlich nochmal das aufgreifen.
Ja, nee, klar, du hast ja auch recht.
Mit den Individualisten im Abstiegskampf. Ja, ja. Was an so im letzten, am 34. Spieltag kann sowas wirklich essentiell sein, dass man ein, zwei Spieler hat, die einfach dann die Partie an sich reißen, die Autorität haben aufgrund ihrer Leistung, nicht aufgrund dessen, dass sie irgendwie auf dem Platz herumschreien, sondern wirklich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, bei Bremen zum Beispiel, Pizarro oder auch mit Ansätzen Junuzovic, dass die wirklich dann auch einfach dieses Spiel an sich reißen und dann eben, keine Ahnung, mal einen Freistoß reinschießen, mal eine Einzelaktion starten, Einzeltrippling. Bei Darmstadt natürlich, man hat Heller vor allem, das ist aber ein Konterspieler, also der braucht wirklich seine Situationen. Also kann ich selber was kreieren, sondern die Situationen müssen für ihn kreiert werden. Das ist nicht unbedingt so positiv. Auch Wagner braucht natürlich als Stürmer sowieso immer Zuarbeit. Bei Frankfurt ist es mit Meier ähnlich, aber Meier hat eben wirklich auch noch Spieler um sich. Denn Fabian und Stendera sind eben solche Spieler, die Sachen oder die einfach Aktionen kreieren können. Auch wenn Frankfurt vielleicht in den letzten Wochen das nicht unbedingt so gezeigt hat. Aber an einem letzten Spieltag oder an den letzten beiden Spieltagen werden solche Dinge teilweise ein bisschen außer Kraft gesetzt, habe ich immer das Gefühl gehabt.
Ja. Hannover 96 hat mit Kiyotake jetzt vielleicht auch wieder so einen Spieler. Also da kann man wirklich sagen, jetzt von den sechs Mannschaften, die wir angesprochen haben, fehlt vielleicht alleine Darmstadt dieser Spieler. Dafür haben die wieder das Kollektiv. Ja. Wird auf jeden Fall interessant. Wird auf jeden Fall interessant. 11 Spieltage noch und da ist hinten absolut überhaupt nichts entschieden. Ihr hört einen Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin Christoph Fetzer @fetzi6. Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns iTunes-Rezensionen und Bewertungen gebt. Vielleicht wart ihr unter der Woche dabei beim ersten Live-Check zum Spiel Juventus gegen Bayern. Uns hat Spaß gemacht und wir denken, das kann man auch mal wiederholen nochmal. Eine Facebook-Seite haben wir auch, www.facebook.de/der-vorcheck. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 23. Spieltags an. Die Bayern, weiter Tabellenführer, weiter mit 8 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund. 2:0 Sieg in Wolfsburg. Dortmund schlägt Hoffenheim mit 3:1. Und dann Köln-Hertha 0:1. HSV Ingolstadt 1:1. Stuttgart-Hannover 1:2. Werder gegen Darmstadt 2:2. Augsburg-Gladbach 2:2. Mainz-Leverkusen 3:1. Und Frankfurt-Schalke 0:0. Christopher, was willst du zu den Spielen noch loswerden?
Ja, bleibt eigentlich, nachdem wir jetzt schon die halbe Liga besprochen haben, gefühlt gar nicht mehr so viel übrig. Ich glaube, Mainz ist sicherlich lobend zu erwähnen, die es wirklich geschafft haben, ein gutes Umschaltspiel zu etablieren, sich auch so ein bisschen emanzipiert haben von Mali, was jetzt ein bisschen paradox klingt, weil Mali in dem Spiel auch wiederum der Matchwinner war, aber unterm Strich die Lastenverteilung so ein bisschen auf breitere Schultern gelegt haben und sich jetzt so langsam, aber sicher, ja, um Europa Gedanken machen können, wenn es so weiterläuft.
Sind Tabellenfünfter, Vierter der Rückrundentabelle hinter Bayern, Dortmund und Stuttgart. 4 Siege, 2 Niederlagen und neben Hannover haben sie Schalke, Leverkusen und dann noch dabei Gladbach geschlagen. Also auch nicht die schlechtesten Gegner. Und wir wollten auch, wenn die Herren Zweier, Schmidt und Völler nicht dazwischen gekommen wären am vergangenen Wochenende, hätten wir da über Mainz auch gesprochen, etwas ausführlicher. Die spielen jetzt gegen die Bayern, also vielleicht unter der Woche dann mal ein genauerer Blick nochmal auf Mainz. Konstantin, von deiner Seite noch was zu diesen Spielen?
Eigentlich nicht. Wir hatten ja auch schon die meisten Mannschaften besprochen und deshalb hat sich jetzt eigentlich für mich nichts weiter ergeben. Es war auch jetzt keine Spiele gerade, weil der Spieltag war ja auch so gesplittet mit 4 Spielen am Samstag, 4 Spielen am Sonntag. Das war ganz interessant mit diesen wenigen Spielen Samstagnachmittag, wo man es ein bisschen aufmerksamer verfolgen konnte. Manchmal nur das Problem, dass die Konferenz zu groß ist in meinen Augen, um jetzt alles so genau zu schauen. Aber da war jetzt kein Spiel dabei, was mich jetzt so total überrascht hat eigentlich vom Verlauf her. Auch zum Beispiel, dass Ingolstadt bei Hamburg zurückkam. Sicherlich ist es für Ingolstadt immer besser, wenn man eben eher das Spiel von vorn wegspielen kann mit dem Pressing. Aber das hat mich jetzt trotzdem nicht so überrascht, weil einerseits Hamburg eben diese Konstanz nicht auf den Platz bringen kann, nur 90 Minuten in der Regel. Und Ingolstadt andererseits eben so brutal eklig zu spielen ist. Und damit meine ich nicht das von Louis Holtby angesprochene so Zweikampfverhalten oder das, weiß nicht, was er da genau so kritisiert hat, aber das wird ja bei Darmstadt auch gerne aufgeworfen, dann vielleicht nicht so fair sich verhält, will ich nicht beurteilen. Aber bei Ingolstadt ist es wirklich der Fall, dass eben dieses Team immer wieder eigentlich in jeder Phase des Spiels nochmal so eine kleine Änderung macht und dann vielleicht das Pressing etwas anpasst und den Gegner überreicht oder nochmal ein Stück aggressiver, intensiver im Angriffspressing spielt, noch aggressiver zur Seite verschiebt und dann den Ball festnagelt. Also deshalb ist eben auch Ingolstadt aktuell, wird ja gerne als die unangenehmste Mannschaft in der Bundesliga bezeichnet, und ich glaube, das Prädikat, das unterstreichen sie auch jedes Wochenende.
Muss man die Kritik des HSV in der Spielweise jetzt ernst nehmen, oder ist das eher so, wie es Hasenhüttl auch aufnimmt, ein Kompliment für Ingolstadt?
Also bei Ingolstadt sehe ich es wirklich als Kompliment, weil das ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie jede Mannschaft das bisher so gesagt hat. Das war jetzt vielleicht in dem Spiel vielleicht ein bisschen ausgeprägter, dass sie da aggressiver und vielleicht ein bisschen aufgeputschter reingegangen sind. Okay, kann sein. Sicherlich haben auch Pressingmannschaften, die wirklich auch über diese intensive Spielweise ins Spiel kommen, eben Ingolstadt, aber auch zum Teil Leverkusen. Vielleicht haben die manchmal den Hang dazu, ein bisschen zu aufgeputscht schon zu sein. Aber würde ich jetzt bei Ingolstadt überhaupt nicht so überbewerten. Also ich weiß nicht, der HSV, vielleicht sprach auch beim HSV einfach die Enttäuschung raus, dass man eigentlich ein Spiel, wo man geführt hat, dann doch ganz schön aus der Hand gegeben hat, in der zweiten Halbzeit mehr noch um den einen Punkt zittern musste, und das zu Hause. Das hat sicherlich niemand beim HSV gefallen. Bei Darmstadt ist das eine andere Geschichte. Die spielen schon mit allen bösen Tricks, die es gibt. Allerdings bin ich ja jemand, der denen das verzeiht.
Ich habe noch zwei Nachfragen zum FCB und zum BVB. Christopher, ein paar Worte zur Leistung von Franck Ribéry.
Sicherlich so in den letzten Wochen so ein bisschen der heimliche Matchwinner, weil er einfach gegen Wolfsburg, was phasenweise ein ganz, ganz komisches Spiel vorher, weil Bayern das relativ dominant gestaltet hatte, aber in manchen Szenen zu sehr einen zu großen Individualfokus hatte. Also Costa hat sich dann häufiger mal gegen einen oder zwei, beziehungsweise nicht sogar drei Gegenspieler festgedribbelt. Und ja, auch die von der Passkonstruktion her und vom Spielaufbau her war es teilweise sehr, sehr vertikal. Und Ribéry hat dann teilweise dann nochmal gut das Tempo auf der Außenbahn verschleppt, dass Spieler nachrücken konnten, dass Bernat sich dann auch besser einbringen konnte. Und es war in der Summe sicherlich etwas überraschend, dass Ribéry jetzt schon wieder so ein gutes Fitnesslevel hat, dass er 20, 30 Minuten das Spiel bestimmen kann. Das wird, glaube ich, interessant zu sehen sein aus Bayerns Sicht, wie es sich so in den nächsten Wochen entwickelt. Nichts, weil auch dann gerade so schwierige Entscheidungen für Pep Guardiola anstehen. Mal vielleicht Ribéry von Anfang an bringen und Costa rausnehmen und gerade dann im Spiel jetzt gegen Dortmund einerseits und dann natürlich auch in Turin oder gegen Turin dann im Heimspiel, im Rückspiel, dann schwierige Entscheidungen anstehen, die vorher bisher noch nicht so anstanden.
Konstantin, muss Gündogan die Last des letzten Drittels weiter fast alleine tragen oder kann Şahin in diese Rolle noch reinwachsen in diese Saison, oder wird Kagawa wieder in Form kommen, oder zieht Tuchel dann vielleicht tatsächlich auch mal Mkhitaryan weiter zurück, um Gündogan zu entlasten, weil es war doch recht auffällig gegen Hoffenheim, dass dann in der zweiten Halbzeit deutlich mehr gegangen ist, als Gündogan mitgespielt hat.
Eins ist das letzte Spielfelddrittel oder das letzte Saisondrittel?
Beides. Das letzte Spielfelddrittel, also eigentlich war das letzte Spielfelddrittel gemeint, aber das ist ja auch. Okay. Nee, also eigentlich ging es um das letzte Drittel des Spielfelds, ja, das Wichtigste.
Okay, weil wir auch im letzten Saisondrittel mehr oder weniger sind, was die Spiele anbelangt, war ich jetzt
nicht ganz sicher. Diese Doppeldeutigkeit war nicht absichtlich, aber kannst du gerne mitnehmen.
Danke aufgenommen, ja. Ja und nein. Also es ist so, dass Dortmund jetzt in den letzten Spielen vermehrt auf 4-2-3-1 gesetzt hat. Das ist mit wirklich zwei Sechsern vor der Abwehr. Auch ein bisschen anders aufgebaut mit einem Außenverteidiger, in der Regel Piszczek tiefer im Aufbau, was natürlich die Absicherung erhöht, weil man dann wirklich mit drei Abwehrspielern hinten steht. Man war ja auf den Außenbahnen, also auf den Positionen oder auf den Räumen hinter den Außenverteidigern in der Hinrunde sehr anfällig, und das ist so mehr oder weniger die Antwort von Tuchel auf diese Anfälligkeit gewesen, dass man einen Außenverteidiger tiefer stehen lassen hat, zwei Sechser davor. Problem ist Weigel und Sahin. Weigel aktuell außer Form. Klar muss man das so konstatieren, dass einfach bei ihnen aktuell wenig geht und er auch ein ähnlicher Spielertyp wie Sahin ist. Also das hat in dem Spiel nicht so gut gepasst. Die Doppel-6 war mehr oder weniger komplett aus dem Spiel. Und da fällt es natürlich dann extrem auf, wenn Gündogan reinkommt. Denn Gündogan verbindet einfach dieses tiefe Aufbauspiel mit eben offensiven Dribblings einfach sehr gut. Deshalb ist er natürlich auch in ganz Europa begehrt, weil einerseits tief stehen kann als Sechser, von hinten aufbauen kann, aber auch gleichzeitig mit dem Ball nach vorn gehen kann ins Dribbling. Das hat ja ihn damals bei Nürnberg eigentlich auch ausgezeichnet, bevor er zum BVB gegangen ist, dass er eben so ein guter Trippelspieler war. Also und das bringt er eben sehr gut zusammen. Deshalb sicherlich lebt das Spiel, das Aufbauspiel bzw. das Angriffsspiel schon von seiner Präsenz am Ball. Und das kann eben zum Beispiel Sahin nicht so kompensieren. Sahin ist eigentlich eher der passende Zuarbeiter zu Gündoğan, denn in den hohen Zonen ist Sahin, gerade wenn es eng wird, also in engen Räumen, nicht zu gebrauchen. Und auch allgemein hat er nicht so diesen Offensivinstinkt wie Gündoğan. Manche werden sich erinnern, als Sahin mal bei Liverpool ein halbes Jahr gespielt hat, bevor er zu Dortmund zurückgekommen ist, da hat er als Zehner meistens gespielt. Und das war eher nicht so schön anzusehen. Deshalb, also Gündoğan verbindet das besser. Mkhitaryan hat ja auch schon jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim so auf dieser etwas tieferen Außenposition gespielt. Also hat sich oft zurückfallen lassen über den Halbraum, um das Aufbauspiel irgendwie etwas zu entlasten, weil eben die Sechser nicht reinkamen. Ist in der Richtung viel besser dafür geeignet als eben Reus, der dann höher steht. Sicherlich einer, der auch auf einer so hohen Achterposition spielen kann, aber auch er ist eigentlich am besten, glaube ich, wenn er eben dann noch einen Nebenmann hat, zum Beispiel in Form von Gündoğan oder vielleicht, aber wenn der mal wieder auf die Beine kommen sollte, denn so richtig gut sieht das ja im Moment nicht aus. Gleiches gilt für Castro, der aktuell überhaupt keine Rolle spielt beim BVB. Also der BVB hat das sicherlich interessante Personalien, auch Moritz Leitner im Übrigen. Aber Gündoğan ist trotz alledem, trotz dieser Breite auch im Mittelfeld, nicht zu ersetzen, und er muss die Mannschaft schon gerade in Partien, wo sie nicht so gut läuft, wo der Gegner eben wie bei Hoffenheim sehr gut presst und sehr gut auf die Außen leitet, durchs Zustellen der Doppel-6, muss dann Gündoğan reinkommen oder muss dann Gündoğan einfach das Spiel tragen.
Und dann hätte ich gern von euch noch eine kurze Einschätzung zum Platzverweis von Sebastian Rudi beim Spiel Dortmund gegen Hoffenheim. Christopher?
Ich glaube, kann man unterm Strich geben. Ist halt eigentlich eine ziemlich dumme Aktion gewesen im gesamten Aufbau, weil es einfach aus einer Standardsituation von Hoffenheim entstand, und ja, als Auswärtsmannschaft sich dann so zu entblößen und auskontern zu lassen, sicherlich dämlich. Ich glaube, die Idee des taktischen Fouls kann da jeder nachvollziehen. Er ist aber einfach nicht mehr hingekommen an Aubameyang und hat dann zu Grätsche angesetzt. Und ja, glaube ich, ist so ein Platzverweis mit, kann man rot geben. Wenn man viel Glück hat, geht dann noch mit der gelben Karte ja raus, aber aus dem Zweikampf. Aber unterm Strich hängt sicherlich auch mal davon ab, wo die Schiedsrichter positioniert sind, wie sie die Situation sehen. Und es, glaube ich, wenn Sippel die Situation von hinten gesehen hat, da sah es schon wirklich sehr, sehr rüde aus, und von daher kann ich die rote Karte ein Stück weit auch nachvollziehen.
Konstantin?
Ich hatte es in meiner Analyse schon geschrieben, dass ich persönlich zustimme eben dieser roten Karte, denn es hatte eben schon natürlich diesen Anstrich eines taktischen Fouls, und da kann man sich jetzt überhaupt über den Begriff taktisches Foul mal streiten. Also die meisten Fouls sind in irgendeiner Art und Weise taktisch. Auch da kann man sich über streiten, was taktisch ist, aber ich denke, jeder versteht, was ich meine. Deshalb sicherlich hier ein taktisches Foul auf der einen Seite, aber eben kein Trikotzupfer, kein Rempeln, kein Umstoßen, was man vielleicht macht, um frühzeitig einen Konter zu unterbinden, wie Leverkusen das sehr häufig praktiziert, sondern eben eine Grätsche von hinten. Und eigentlich habe ich mal irgendwie vor Jahren, wo war die Diskussion, also wenn man von hinten reingeht und den Ball nicht trifft, ist es normalerweise rot. Und in dem Fall kam für Rudi erschwerend hinzu, dass der Ball vor Aubameyang war und er keine Chance hatte, überhaupt zum Ball hinzukommen. Überhaupt keine Chance. Er hatte sogar Probleme mit seiner Grätsche, überhaupt Aubameyang noch zu erreichen. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass der ein ganz gutes Tempo hinlegt. Aber in dem Fall eben wirklich nur in die Beine zu gehen. Und das ist eben ein Unterschied. Ein Trikotzupfer, also ich glaube, bei einem Trikotzupfer hat sich bisher noch keiner verletzt. Ernsthaft. Bei so einer Grätsche in die Beine, bei vollem Tempo, ist es zumindest nicht irgendwie sicher. Und deshalb wird eben dann gerne nach Regel 12 auf grobes Foulspiel entschieden. Und das Sportgericht hat ja dem auch zugestimmt. Beim Sportgericht heißt es ein rohes Spiel und hat ihn mit 3 Spielen Sperre belegt, weil eben hier eine Verletzung auch des Spielers in Kauf genommen wurde. Die ist nicht erfolgt und es ist alles glimpflich ausgegangen. Aber trotzdem, also in dem Fall muss man dann einfach wegbleiben oder eben nah genug dran sein, um ein Trikot zu ziehen oder... weiß nicht, irgendwie sowas in der Richtung zu tun zumindest, aber eben nicht so von hinten reinzugehen.
Mein erster Impuls war auch, boah, da kann er doch rot geben. Und dann habe ich gedacht, nee, da gibt's ja nicht rot. War natürlich auch mutig, dass er den dann vom Platz geschickt hat. Es war halt keine Notbremse und es war, finde ich, auch noch eher vor der Grenze zum groben Foulspiel, aber in der Kombination und auch was so ein bisschen Gerechtigkeitsempfinden anbelangt, war das für mich schon in Ordnung, weil er einfach. Also er sagt zwar nachher im Interview, er wollte den Ball spielen, aber im Endeffekt klopft er ihn halt einfach weg und unterbindet den Konter und das halt wirklich mit einem härteren Foul. Insofern, also ich kann mit der Roten auch...
von hinten.
Auch, ja, genau, von hinten. Ja, genau.
Es ist da eigentlich immer noch so, dass man eben sagt, von hinten rein in die Beine oder
ja, ohne... Ja, aber ich würde noch... Ich würde tatsächlich noch unterscheiden, ob jemand im Lauf ist und von hinten, von der Seite... Also, weißt du, was ich meine, von hinten, von der Seite weggegrätscht wird eigentlich und halt da zu Fall gebracht wird oder ob man ihm von hinten halt mit gestreckten Beinen oder so halt wirklich in die stehenden Beine reingrätscht. Da ist, denke ich, was die Verletzungsgefahr anbelangt, schon nochmal ein Unterschied. Also ich glaube, da verletzt sich der Stürmer in den seltensten Fällen, aber es war halt einfach so ein hartes taktisches Foul irgendwie, ja, und einfach, ja, für mich war klar, dass da der einzige Grund für dieses Foul einfach die Absicht war, diesen Konter zu stoppen und koste es, was es wolle halt in dem Fall. Insofern, ja, denke ich, kann man so geben. Dann sind wir beim Unsung Hero des Spieltags. Christopher.
Dann nehmen wir doch mal Christian Schulz von Hannover 96.
2 Buden, 2 Standardsituationen, 1. Doppelpack seit, ich habe es heute noch gelesen, ich glaube 2007 für Christian Schulz.
Konstantin? Ich hätte nicht mal gewusst, dass er einen gehabt hätte.
Ja, aber ja. War wahrscheinlich der andere war, glaube ich, dann auch wahrscheinlich der Einzige, also weiß ich nicht, der schon so oft zweimal getroffen hat. Ja. Clemens Fritz ja vor ein paar Wochen mit seinem allerersten im, was war das, wie viel das Bundesligaspiel, 200. oder so? Ja.
Lustigerweise, wenn ich Christian Schulz immer höre oder sehe, ich habe vor, also das ist schon Ewigkeiten her, war ich bei einem Werder Bremen-Spiel mal gewesen, Champions-League-Spiel. Und da war Schulz damals Linksverteidiger bei Bremen und da saß irgendwie 2 Reihen, glaube ich, vor mir, saß so ein norddeutscher, eingefleischter Werder-Fan und irgendwie Schulz hat wieder mal den Ball verstolpert und dann ging es dann so, ja, der Rumpelfußballer Schulz. Und seitdem, wenn ich Christian Schulz sehe, muss ich immer an den Fan denken, der da so rumgeschrien hat, ja, der Rumpelfußballer Schulz. Und das hat sich bei mir eingebrannt.
Für 2 Tore nach Standardsituation reicht's.
Wunderbar, ja. Reingeruppelt.
Nicht so unwichtig.
Ja. Ja, reingeruppelt, ja. Reingeschulzt.
Reingeoxt. Dein Unsung Hero, Konstantin.
Ja, dann, er wurde vorhin schon erwähnt und auch so ein bisschen abschätzig von Christopher fast schon behandelt. Weil angeblich hat sich seine Mannschaft von ihm emanzipiert, deshalb nehme ich The Man, The Myth, The Legend, Yunus Malli. Auch genannt Hessen-Özil. Habe ich jetzt gerade erfunden, aber egal.
Ja. Ich nehme die Herren Schmadtke, Nagelsmann und Rudi. Und zwar, weil wir so eine Schiri-Schelte Spirale drin waren eigentlich, mit Höhepunkt Schmidt-Völler. Vorher aber auch schon, was war das dann mal, Hasenhüttl oder Weinzierl und so weiter. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass Jörg Schmadtke, nachdem der 1. FC Köln ja für mich einen klaren Handelfmeter nicht bekommen hat gegen Hertha BSC und dann auch Nagelsmann und Drudi nach dieser roten Karte da das relativ ruhig analysiert haben und also Nagelsmann und Drudi haben gesagt, die kann man schon geben, beziehungsweise Drudi war jetzt nicht völlig erzürnt darüber, dass er vom Platz gestellt worden ist und Jörg Schmadtke hat das obwohl er auch von der größten Handballarena Deutschlands gesprochen hat, auch ganz gut eingeordnet und hat also nicht zu sehr drauf gehauen. Das hat mir gefallen. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich Gündogans Dribbling in der 47. Minute, müsste das gewesen sein.
Und der Schuss im Pfosten.
Mit dem folgenden, mit dem Pfostenschuss.
Ja, das ist war richtig lecker. Geil. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass er da auf dem engsten Raum, er hat einen Schuss rechts angetäuscht, ist dann auf links rübergegangen, also das ist schon Wahnsinn, da in dem Tempo dann am 16er auch noch, dass du da auf dem engsten Raum das machen kannst, hat mir auch sehr gut gefallen. Ne? Christopher?
Da Mali ja schon gefallen ist, muss ein Name hier noch ergänzt werden, dann Robert Lewandowski.
Hat er ein Tor gemacht, oder? Stimmt.
Ausnahmsweise.
War auch gar nicht so schlecht.
Der Polenbomber.
Also Insider. Da muss man echt sagen, Wahnsinn. Also einfach.
Wie er den halt macht, einfach im Stehen.
Wie lässig
einfach,
auch. Ja, wie selbstverständlich. Ja, stimmt schon. Ich habe auch einen Zungenschnalzer, nämlich die Rettungsaktionen von Oliver Sorg auf der Linie. Sowas brauchst du im Abstiegskampf. Zweimal gerettet auf der Linie. Da ist mir dieses Traumtor von Lewandowski oder das Ding von Mali oder was weiß ich, völlig egal. Oliver Sorg mit zwei Rettungsaktionen auf der Linie zum Zungenschnalzen. Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Da nehme ich mal André Breitenreiters Aussagen nach dem Spiel gegen Frankfurt. Sinngemäß, wir wollten jetzt erstmal stabil stehen.
Haben sie einigermaßen geschafft. Ja, bei Schalke spürt man schon so ein bisschen Differenzen. Insgesamt.
Aber ist es bei denen nicht irgendwie mittlerweile skurril, dass jede Saison irgendwie so dahin driftet? Also auch diese Saison hatte man ja so diese Erwartungen, dass eben mit Breitenreiter es besser werden könnte, Klappenschmiede, die Sané und so weiter, also auch einen halbwegs guten Kader zumindest beisammen für die Topplätze. Und wir hatten ja dann schon frühzeitig einen Breitenreiter bis rumgemäkelt, aber mal abgesehen davon, dass eben die Saison auch wieder dahin abdriftet, jetzt Europa League aus und jetzt wird über das Spielsystem wieder geredet nach zwei Dritteln der Saison. Also eigentlich jede Saison wie immer, ne?
Ja, momentan kann man fast nicht
auf widersprechen. Auf Schalke ist halt Verlass.
Ja. Momentan kann man fast nicht widersprechen. Konstantin, dein Kopfschüttler fehlt noch.
Ja, es ist kein direkter Kopfschüttler, nur ich würde dann trotzdem das reinwerfen, das ist quasi der Plexiglas-Box-Roger. Ja, das hat mir irgendwie fast ein bisschen leid getan, wie er da, wie man da die Aufnahmen von ihm gesehen hat, wie er da oben in der Box saß und unten gerade seine Mannschaft dann mit 3-1 abgeschossen wurde. Abgeschossen ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich eine herbe Niederlage gegen Mainz einstecken musste und er da nicht eingreifen konnte und irgendwie nach der Aktion, nach dem Ausraster gegen Dortmund, wo er natürlich schon, also wo irgendwo zu Recht er auch dann eben auf die Tribüne geschickt wurde. Über die Sperre kann man sich jetzt streiten, ob die jetzt zu hoch war oder was, aber es hat mir fast ein bisschen leid getan irgendwie. Also es war so nicht, war irgendwie tragisch, wie gut das Spieltag ist in meinen Augen.
Ich nehme nochmal Bezug auf Holtbys Aussagen im Interview. Wenn ich jetzt Schmadtke und Nagelsmann und Rudi da positiv rausgestrichen habe, dann finde ich, dass sowas, was Holtby da gemacht hat, einfach nicht geht. Eine ekelhafte Truppe, die blöken nur rum. Deren ganzes Spiel ist nur auf Labern und Fallen lassen aus. Da sollte man drüber stehen und sich vielleicht drüber ärgern, dass der Gegner so ekelhaft spielt, aber das vielleicht dann nicht am Mikrofon kundtun. Das war der Vorcheck.
Ich dachte, er hat von sich gesprochen. Von der Naja,
vielleicht. Das war der Vorcheck. Mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Dankeschön.
Danke.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpoint.fm oder mit eurem Podcatcher. iTunes, Rezension und Bewertung. Bitteschön. Dankeschön. www.facebook.de/derfortcheck. Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Fortcheck, der Sportpodcast.